Willkommen zu einer weiteren Folge des Ox-Podcasts. Es ist die Folge 97 oder 98. Ich habe mal wieder nicht mitgezählt. Fabi, hast du mitgezählt?
Nee, war das nicht 69 erst? Ach nee, 169 ist das Heft gerade.
169, ja. Also die Nummer 100, die haben wir bald. Aber bis dahin haben wir noch die normale Nummerierung, die wir jetzt gerade nicht so wissen. Und ich muss dir gleich zu Anfang einen Witz erzählen. Das glaubst
Ach,
du nicht. Das glaubst du nicht. Ja.
Ich bin gespannt.
Ich habe doch beim letzten Mal noch drüber den Witz gemacht, dass ich ja immer zu schnell rede, wie Uschi sagt.
Ja.
Ja. Das ist so
Aber
unglaublich. Das
du
ist so
hast dich ja
unglaublich.
Zusammengenommen.
Ich habe mich zusammengenommen, ich rede auch jetzt schön langsam.
Ja.
Und dann sagte mir Uschi, sie hört den Podcast immer auf ihrem iPhone, also auf ihrem Smartphone von einer bekannten kalifornischen Firma. Wir machen, wir werden ja nicht bezahlt dafür, dass wir Werbung machen. Und dann sagte sie, ich habe da mal auf das Display geguckt. Da war
Nein.
unten links, war da so ein Ding, da war stand 1,25. Also ich habe gar nicht so schnell geredet, was man mir immer, was aber ich mir durchaus vorgestellt haben hätte können tun, sondern Uschi hat das Ding einfach 25% zu schnell überlaufen gehabt, weil diese Taste irgendwie so aus Versehen dazwischen geraten war. Sorry, Uschi, dass ich dich jetzt hier bloßgestellt habe, aber ich fand es einfach zu lustig.
Aber wie langsam müssen wir beziehungsweise deine anderen Gäste denn dann sprechen, dass ihr das auf 125% normal vorkommt?
Ja, das weiß ich auch nicht. Also, aber ich rede jetzt einfach mal schön langsam und du als Radiosprecher bist das ja sowieso gewöhnt.
Ja, aber
Und
wenn man so viel zu erzählen hat, dann ist das manchmal gar nicht so
ja, da
einfach.
muss man mal ein bisschen schneller reden, weil sonst kommen wir keine Rücken, sonst kommen wir.
Und wir wollen ja auch keine 2,5 Stunden Podcast machen, sondern, weiß nicht, gute Dreiviertelstunde oder so meistens,
Ja.
ne?
So ist das
Ja, wollen
nämlich.
wir gleich zum Thema kommen?
Wir reden über die neue Ox-Ausgabe. Auf dem Cover sind Guns N' Roses, wie man an dem Stirnband erkennen kann. Einer
Ja, das habe
unserer
ich.
lästerhaften Leser wagte es bei Social Media, diesen blöden Witz zu bringen. Oh, Guns N' Roses, die gibt's noch.
Aber es sieht doch wirklich so aus.
Ja, aber
Zumindest auf den ersten Blick.
was ist gegen breite Stirnbänder einzuwenden? Vielleicht hat der
Ja.
Mann, vielleicht, ich, außerdem finde ich es schon beinahe wieder übergriffig. Vielleicht hat der Mann ja, na, es ist wieder auch übergriffig. Receding Hairline heißt das auf Englisch.
Also eine hohe Stirn.
Eine hohe Stirn. Vielleicht hat er eine hohe Stirn. Ja.
Naja, was da bei vielen Bands mittlerweile vermutlich auch nicht mehr unüblich, ne? Aber so alt sind, jetzt können wir es ja auflösen, Kielertag wird es ausgesprochen, ne?
Ich weiß nicht, wie. Also ich höre auch immer so Quälattack.
Ist auch
Aber
so schlecht, finde ich die ja nicht, ne? Ich
nein,
mag
ich
die
auch
Band
nicht.
sehr.
Ich finde die sehr gut. Sonst hätten wir sie nicht auf dem Cover. Aber
Siehst du?
wir flachsen ja auch nur total albern und dämlich rum. Also, Quellattack.
Ihr kennt uns.
Fabi, habe ich dir eigentlich mal erzählt, wie ich die Band das erste Mal gesehen habe?
Nee.
Das war nämlich in einer Stadt, die du kennst, in Essen.
Ach, die
Ja,
kenne ich.
ja.
Da war ich schon mal.
Und in Essen-Krai, da ist doch oben auf dem Berg dieses, wo heißt es, Julius-Leber-Haus? Ich weiß es nicht.
Ja,
Dieses von
ja.
der AWO, dieses Julius-Leber-Haus, da haben
Ja.
wir. Die haben unten im Keller so einen Konzertkeller, wo früher auch relevante Konzerte waren. Da haben wir schon alles veranstaltet an seltsamen Dingen in den 90ern. Und da gab es auch mal ein Ox-Festival. Oben haben die so einen größeren Raum, der so ein bisschen atriummäßig so, also Amphitheater-Style angelegt ist. Da gab es ein Ox-Festival mitten im Wohngebiet, total irrsinnig. Irgendwie kamen aber trotzdem nicht die Bullen. Und da waren wir schon längst aus Essen weggezogen. Das muss so, ich weiß nicht, 2009, 2010, ich kann es nicht sagen, war es ein Wintertag, es hat geschneit, es war scheiße kalt und da waren dann irgendwie so 100 Leute mehr passen in diesen Kellerraum. Die haben oben also den großen Raum, unten den Kellerraum. Mehr Leute passen da nicht rein. Und da haben Quellertag gespielt und haben die Bude so kaputt gerockt, das war unglaublich. Vollkommen grandioses Konzert und seitdem bin ich Fan.
Ich bin also bei den Schilderungen absolut neidisch. Ich bin 2009 nach Essen gezogen und hätte es dann mal super gerne gesehen. Ich habe auch in der Nähe vom, wie hieß das andere noch, in Holsterhausen, dieses an der Papestraße, genau, auch so ein kleiner Laden,
Jugendzentrum
wo einfach.
Papestraße.
ultra geile Konzerte waren. Ich habe 2 Straßen weiter gewohnt und bin leider nie da gewesen, dann wurde es geschlossen. Ja, und jetzt habe ich Quälertag da verpasst und mittlerweile spielen sie als Vorband von Metallica. Also mal wieder so eine Band, die voll durch die Decke gegangen ist.
Ja, aber dabei, also gefühlt nehme ich die halt gar nicht so als Rockstar-Riesenband wahr. Das ist ja, man hat ja immer so eine Wahrnehmung von Bands. Manche, ja, so wow, total groß, aber irgendwie Quellertag sind halt gefühlt immer noch die Band, die ich da in diesem Keller gesehen habe. Und der Sänger, der erwähnt mit seiner anderen Band, The Good, The Bad, The Circle, die wir auch schon im Ox haben,
auch
ist
ganz
das ja
cool.
Nach wie vor, ja, auch total coole Band. Ist das ja auch nicht so, dass das jetzt so eine total angesagte große Band ist. Also wie auch immer, die, ja, die scheinen irgendwie eine Menge Leute zu kennen und zu erreichen. Aber für uns oder für mich ist es ja nach wie vor einfach nur so diese coole Band, die wir jetzt halt auf dem Cover haben.
Ja.
Und
aber wie halten die das, dass sie dann trotzdem noch, ich finde, mehr oder weniger eben auch, also wie du schon sagst, so bescheiden geblieben sind?
Ich glaube, so kann man das ja auch im Interview lesen, die wohnen ja auch alles noch so relativ. Also es sind ja nicht irgendwelche, also Bands, die dann in den USA, wenn dann so Bands nach Los Angeles gehen und dann plötzlich nur noch so unter Rockstar-Typen irgendwie verkehren, dann drehst du ja, glaube ich, halt irgendwie zwangsläufig durch. Aber wenn du da Norwegen, kleines Land, wenig Leute, da ist Oslo und dann, ja, sonst halt nicht viel. Wenn du da irgendwie dann in deinem Häuschen irgendwo im Grüngürtel wohnst, da bekommst du, glaube ich, nicht viel mit. Und ich glaube, da ist dann, so wie ich die auch verstanden habe, sind die ja halt doch eher so, also keine abgehobenen Typen. Und das haben ja auch die beiden anderen Interviewpartner, die wir zum, mit denen wir auch zum Thema Quellertag gesprochen haben, haben das ja auch so bestätigt. Ich hatte eben die spontane Idee damals, Happy Tom, alias Tom Selzer, wie er bürgerlich heißt, oder Thomas Selzer, den ja, von Happy Tom, also man kennt ja Happy Tom von Turbo Negro.
Von Turbo Negro,
ja. Ja, den hatte ich eben gefragt, so hey, hast du Bock, mir mit mir über Turbo Negro zu, nicht über Turbo Negro zu reden, sondern über Quellertag zu reden. Dann kam tatsächlich die Mail zurück, so, ja klar, kein Problem, lass uns reden. Und das war spannend. Wir haben natürlich dann, ihr könnt es ja auch selber nachlesen oder habt vielleicht schon reingelesen, jetzt nicht nur über Quellertag gesprochen, sondern auch über seinen Hauptjob. Das war ja bei Turbo Negro immer so ein bisschen so dieses Ding, was macht der eigentlich und irgendwas mit beim Fernsehen, komisch. Ich wusste es damals so halb, hab's mir jetzt nochmal erklären lassen. Also der ist halt tatsächlich einfach, naja, das ist kein Böhmermann, so nicht, aber der ist so ein, der macht halt also diverse Sendungen im norwegischen Rundfunk an verschiedenster Stelle und das schon seit 25 Jahren. Also wirklich halt einfach gesättelter, seriöser Journalist in Norwegen und hat eben eine Dokumentationsserie gemacht unter dem Titel, also UXA, also statt USA wie USA, UXA. Mhm. Und ist dafür, das war noch vor Corona, in die USA geflogen, um halt zu verstehen, so, hey, was geht da eigentlich mit Trump und wie drehen die durch? Happy Tom ist ja gebürtiger Amerikaner. Mhm. Hat erst seit 3 Jahren die norwegische Staatsbürgerschaft, wie er mir erzählt hat. Und hat ihm so erklärt, also diese Serie, die er gemacht hat, die man auch bei YouTube schauen kann mit englischen Untertiteln, die ist, wie er erzählt hat, in, jetzt habe ich mich total wiederholt, aber egal, war in Norwegen eine der angesagtesten TV-Dokus der letzten Jahre, was ich auch total spannend finde. Und dann sind wir eben, das war so ein Exkurs über die US-Kultur, der Vergleich mit der norwegischen Kultur, wo eben sehr viel damit zu tun hat, dass viele Amerikaner, speziell so im Norden in diesem Rust Belt, diesem alten Industriegürtel, die dort leben, Nachkommen von Norwegern sind. Norwegen war früher einfach scheiße arm und da sind einfach viele Leute dorthin ausgewandert. Und so diese Mentalität der Leute, die Norwegen auch eher so kleingeistig, christlich-sektierischen Kreisen teilweise aufgewachsen sind, in die USA gegangen sind und so weiter. Also diese Verstrickung, was dann wiederum natürlich zurückfedert in diese Stavanger, wo Quellertag herkommen, was sie für einen Background haben, wo es eben auch über diese Band Silver irgendwie so eine seltsame Connection gab mal. So zu so, ich nenne es mal christlichem Rock, was wir auch so ein bisschen aufklären. Also jede Menge so Hintergrundinfos zu Quellertag kommen da halt raus, was ich einfach total spannend finde, auch so landeskundlich, kulturgeschichtlich. Und in die gleiche Kerbe schlägt eben auch das Interview mit dem Kalle von Physisk Format, was ja so eigentlich das, ja, so coolste Hardcore-Underground-Label in Norwegen ist seit geraumer Zeit, mit Plattenladen auch in Oslo. Und Kalle, da wiederum haben ja The Good, The Bad, The Ugly veröffentlicht. Er hätte beinahe die erste Platte von Quellattack damals gemacht, hatte aber nicht, erklärt auch warum nicht. Und mit ihm habe ich mich halt auch so darüber unterhalten, über diesen Hintergrund von den Jungs und all das. Also das ist so ein, ja, und das Interview an sich hat Wolfram gemacht, der hat eben von denen auch ein bisschen was zu diesem Konzept zu der Platte rausgekitzelt, wo es eben um ja so Einzelgänger und so eher so kauzige Typen geht.
Also zu der neuen Platte jetzt?
Zu der neuen Platte, und das ist ja auch spannend, da eben so ein bisschen was erklärt zu bekommen, gerade wenn die Texte eben nicht auf Englisch sind, sondern wie bei Quellattack auf Norwegisch, und man dann eigentlich erstmal gar nicht so viel verstehen kann, sondern da einfach mal sich von jemandem das erklären und interpretieren lassen muss, in welchem Kontext das alles gehört.
Ich könnte die Texte bei Quellattack ja, glaube ich, nicht mal auf Deutsch verstehen. So wie da gebrüllt wird.
Ja, aber
ich
wenn du sie liest, dann kannst du trotzdem auch nichts verstehen. Na gut, da kann man es ja, kann man sich übersetzungsmaschinemäßig, ja, aber trotzdem finde ich es halt immer spannend, sich da ein bisschen was dazu erzählen zu lassen. Ja,
ja,
das
voll.
War jetzt mein Monolog zum Thema das Trio der Texte zu Quellattack.
Rund um die Titelstory. Ja, ja, aber finde ich ziemlich cool, halt dann auch eben nochmal so, wie sagt man, cross-journalistisch oder so zu arbeiten und dann eben auch andere Leute, statt nur die Band selbst zu Wort zu kommen zu lassen.
Ja.
Hast du das woanders auch noch gemacht?
Gute Frage. Es hat sich hier einfach angeboten, weil ich einfach so spontan Leute wusste, die einfach auch Bock hatten, was zu erzählen. Bei anderen Bands, manche sind ja dann auch, ja, wir versuchen das ja immer wieder mal, einfach noch so einmal um die Ecke zu gehen und mal hinten rum zu gucken, wie sieht das Bandgebäude von der Seite oder von hinten aus, oder weißt du, wie ich meine, wenn das jetzt irgendwie so ein Haus wäre, das man sich anschaut oder sowas, dann wirst du ja auch nur von vorne gucken, sondern so die 3D-Ansicht. Und deshalb finde ich es immer ganz schön, so mit Leuten zu reden, die drumherum sind, oder ja.
Ja, so eine Drumherum-Geschichte, finde ich, ist auch, klar, wir reden über Musik, über Bands, über Platten, wie man so schön sagt, und Vinyl, wie hatte ich letztens erzählt, als wir uns in Düsseldorf bei einem Konzert getroffen hatten, wenn du Vinyl hörst, kannst du eigentlich, ist ja auch reiner Plastik, kannst du eigentlich auch einfach einen Ölkanister auf deinen Plattenspieler stellen. Aber Vinyl kann jetzt auch grün, ne?
Ja, wobei der Begriff Green Vinyl, ich weiß, der interviewte Andreas Kohl von auch Exile on Mainstream Records, der im Hauptberuf sich mit dem Pressen von Vinyl beschäftigt, jetzt nicht selber in der Maschine stehend, sondern mit dem, also er ist quasi, er, sein Sonderauftrag ist jetzt, sich gerade um den Öko, um den Umweltaspekt von Schallplattenpressung zu kümmern. Und da geht es darum, um alternative Materialien, die eben nicht mehr erdölbasiert sind, nicht, also ja, erdölbasiert sind, für die, um das PVC herzustellen, aus dem die Platte nachher gepresst wird, sondern auf letztlich im weitesten Sinne pflanzlicher Basis. Mhm. Und das ist ein spannendes Thema. Er erzählte mir das, als wir uns im April bei dem Cargo Jubiläumsfestival in Wuppertal getroffen haben, da so, was machst du so? Ja, das und das mache ich. Ach, ist ja spannend. Lass uns dazu mal ein Interview machen. Und das habe ich dann eben gemacht. Und ja, es geht mir so oft so. Vielleicht bei dir ja genauso, dass du einfach dann so, man muss immer das schalten. So, ach, das ist interessant. Ja, lass uns mal was dazu machen.
Ja,
und so
genau.
Ging mir das
ja,
auch.
Ja.
Mhm. Ich weiß auch, dass wir haben auch einen Artikel zum Thema Punk, Metal und Techno psychologisch betrachtet, auf Seite 90, ich blätter da mal eben kurz auf.
Auch total
da
spannend.
Geht es um gesundes Musikverhalten. Und da habe ich gesprochen mit dem Clemens Schödel, der hatte mir vor einem Jahr oder zwei, du weißt es vielleicht auch noch so ungefähr, hatte der uns mal gebeten, dass wir ihm helfen, so einen Fragebogen bekannt zu machen, den er gemacht hat, um so, wie ticken eigentlich so Punk, Metal und Techno-Hörer im Umgang mit Musik und auch Substanzen, sprich Alkohol und andere Drogen. Und da waren wir gerade im Urlaub vor ungefähr genau 2 Monaten, und da kam eine Mail, natürlich lese ich auch im Urlaub meine Mails, war ein PDF dran mit seiner Magisterarbeit, die er jetzt veröffentlicht hat, die basiert auf knapp 1000 900 Befragten zu dem Thema. Und ich hatte ganz vergessen, dass wir da beteiligt waren. Er dankt uns auch und dachte ich so, guck mal, das ist aber spannend. Ja, in der Einleitung schreibe ich, wie gehen wir mit Drogen um, mit Alkohol? Was ist normaler Konsum? Was ist bei normalen Menschen normal und was in der Punk, in der Heavy Metal, in der Techno-Szene? Und wie wirkt sich das psychologisch aus? Diese Fragen habe ich ihm gestellt, so basierend zu seiner Arbeit. Mhm. Und das finde ich eigentlich, ja, ist ganz spannend. Das Ergebnis wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen. oder doch, ja, Punks saufen zu viel, was jetzt nicht gerade überraschend ist.
Ach, ja, aber Alkohol, schön auch, dass
Alkohol dass er ist quasi ein Thema in der Punk-Szene, muss man so zu sagen.
Ja, und alles andere, ja, weiß ich nicht, wieder zumindest auch. Ja. Naja, aber er kann ja dann mehr oder weniger anonym und auf jeden Fall dann auch wissenschaftlich basiert antworten, ne? Weil ich habe auch schon mit Leuten gesprochen, die zu dem Thema aber dann selbst nichts sagen wollten. In dem Fall kann er sagen, ja, Summe X an Menschen haben wir befragt und die haben gesagt, das.
Genau, das ist einfach eine valide Datenbasis, auf der er das aufbaut, diese Arbeit. Und das ist eben auch eben das Spannende, weshalb ich, das ist eben nicht nur so irgendwas dahergeschriebenes, sondern das hat einfach Hand und Fuß. Und das finde ich ganz interessant. Das brauchst du halt, das ist ja wie bei allen Statistiken und in der Wissenschaft, du brauchst einfach so eine gewisse Grundgröße, um überhaupt wirklich vernünftige Aussagen treffen zu können. Wenn du dann nur mit 100 Leuten redest, ja, ist es vielleicht einfach ein bisschen wenig.
Mhm. Wissenschaftlich basiert.
Ja. Ox, das Punk, Hardcore und Wissenschaft.
Ja, dass das mal so weit kommt, ey.
Studentenheft haben früher irgendwelche Leute aus Düsseldorf gehetzt.
Ja,
aus Duisburg, Entschuldigung, aus Duisburg.
Wo die toten Hosen herkommen.
Genau.
Ja, andere sagen jetzt Rentnerheft mit Devo zum Beispiel.
Devo, ja.
ja, konnte ich nie was mit anfangen, ganz ehrlich. Irgendwie so Talking Heads, Stooges, Kraftwerk in noch verrückter. So kommt es bei mir an. Warum hast du die wieder rausgekramt?
Das hat sich darüber ergeben, dass der Martin Rabitz, den man auch kennt aus der Punk-Szene, der arbeitet bei einem Berliner Konzertveranstalter namens Trinity Concerts und die veranstalten am 15.8. das einzige und wahrscheinlich auch auf Ewigkeiten letzte Konzert von Devo in Berlin. Und da kam dann irgendwie die Idee so, hey, du kommst an manche Bands und speziell sowas wie Devo, kommst du typischerweise einfach nicht ran. Da sind irgendwelche Manager, irgendwelche. Du kannst dir da die Finger wund tippen mit E-Mails. Du kommst einfach an die Leute nicht ran. Und zwar einfach der Punkt, so, okay, da ist ein Veranstalter, der hat Kontakt. Fragen wir nochmal, geht da was mit einem Interview? Und dann hieß es, ja klar, geht da was. Und Norbert, der fürs Ox schreibt, mal wieder schreibt, nicht der aus Wuppertal, früher Hammerhead, sondern der andere Norbert, Johann Knecht, der hatte einfach Bock drauf und der hatte dann die Möglichkeit, irgendwann nachts um eins oder sowas, hat er anderthalb Stunden mit Gerald Caselli von Devo reden können. Und das Interview finde ich total großartig. Es ist super lange, super lang geworden. Aber es erklärt einfach dieses Phänomen dieser Band total heraus, total hervorragend. Also ich behaupte mal, du liest das Interview, du nimmst jetzt im Urlaub auch ein bisschen Zeit, Fabi. Liest es und dann hast du das verstanden, was diese Band so besonders macht und checkst einfach so in den 70ern, wie die Leute nachher getickt haben, so was, wie einfach, wie verhasst da solche Freaks waren und was ist das denn für ein Dreck? Geh weg mit dem Scheiß. Ich meine, heutzutage, wo irgendwie die ARD offensichtlich zum Sondersponsor von Wacken geworden ist, kann man sich kaum mehr vorstellen, dass Musik, wie unser Einzige hört, mal in der Öffentlichkeit auf so krasse Animositäten gestoßen ist. Aber Devo können auf jeden Fall ein Lied davon singen. Und das haben sie dann auch getan, unter anderem. Ja, also unbedingt lesenswert. Und boah, da ist noch so viel anderes gutes Zeug drin. Ich finde ja, das Interview, das mit Babette von den Virginas aus Essen, wohnt ja direkt bei dir um die Ecke.
Ich treffe sie ab und zu an einer U-Bahn-Haltestelle.
Mit ihrem Clone zusammen, aber das erklären wir, was damit auf sich hat. Das kann man im Ox nachlesen. Das hat Sarah gemacht aus Duisburg. Danke, Sarah, für dieses auch wirklich sehr spannende Interview. Babette erzählte mir neulich, dass das wirklich das originale Interview 6 Stunden lang war und sie das dann irgendwie zusammen konzentriert hat auf diese 2,5 Seiten. Ich weiß nicht, waren, glaube ich, so ungefähr 20.000 Zeichen. Super spannend, total interessante Lebensgeschichte. Und ja, also lesen, Papier, das ist eine gute. Was haben wir noch drin?
Ja, und in der Robot-Punk-Szene natürlich auch absolut ein Original, ne?
Ja, also
wie auch
jeder.
The Idiots. Na, guck mal.
Ja. Ja.
Wenn du eine Überleitung gesucht hast.
Hatten wir neulich ja schon mal drin. Jetzt noch mal ein bisschen historischer und länger. Triebi hat es einfach noch mal an Hannes rangewagt. Ja, total guter Typ halt auch. Dass ich stehe einfach auf Menschen, die ja dieses Ding, was sie da machen, dieses Punk-Rock-Ding, einfach seit 4 Jahrzehnten so knallhart durchziehen. Und immer großen Respekt und total spannend. Neue Platte ist auch gerade raus von Idiots übrigens. Aber die hatten wir schon im letzten Heft besprochen. Die ist jetzt quasi, irgendwas hatte sich ja nochmal verschoben, wie auch immer. Jetzt ist sie wirklich raus und jetzt haben wir da das lange Interview nochmal, den kurzen neulich. Überschneidet sich nicht, lest das. Ich finde es toll.
Wer ist der böse Bub Eugen?
Die Schweiz. Unbekannte
Die
Welten.
Schweizer! Habe ich
auf der
nie
Ox-CD
gehört.
ist auch ein Song von der böse Bub Eugen drauf. Und wenn man da hört, wenn man sich den anhört, checkt man, glaube ich, recht schnell. Ah, okay, die waren mal so als die kleinen Brüder der Ärzte in den 80ern. So ein bisschen, ja, in aller Munde. Also
Also
man kannte sie, man kannte sie. Die Band gibt es schon lange nicht mehr. Aber es kommt jetzt im Herbst eine Doppel-LP, so ein quasi Werkschau. Best of klingt doof, aber so eine Werkschau. Und unser Unterstützer Lurker aus der Schweiz, der Verwalter des Swiss Punk Archivs, der hat,
Korrespondent.
Ja, den ich auch neulich in Zürich noch besucht hatte, der hat das eingefädelt und da wird es noch 2 weitere Teile geben. Ist einfach sehr spannend wieder über die Süddeutsche, die Bundesdeutsche, aber auch Schweizer Punk-Szene, diese ganzen Verstrickungen zu lesen. Höchst interessant, wie, also Divo hatten diese Kämpfe irgendwo in der Provinz von Akron, Ohio und in der Ostschweiz, in den kleinen Städten, da war es ungefähr genauso schwierig in 1978, 79, 80, 81 als Mensch, der nicht dazugehören wollte zu den anderen, irgendwie durchzukommen, dann noch eine Band zu gründen. Also ich finde es höchst interessant und fangt damit an, die beiden weiteren Folgen kommen dann in der 170 und 171.
Ich bin gespannt.
Mit Mikkel Pallert habe ich gesprochen. Das war übrigens auch, den kenne ich schon länger, so wie man sich also kennt, aber gesprochen und das Interview eingefädelt habe ich dann auch bei der 25-Jahre-Party von Cargo in Wuppertal Ende April. Und da haben wir gesagt, lass uns doch endlich ein Interview machen. Der Mann ist Ende 70, der ist wirklich eine totale Legende. Ich fasse mal so kurz zusammen. Wenn man sich fragt, wie kommen eigentlich die ganzen Schallplatten, die man ja kauft, zu den Mailordern, wie kommen sie in die Plattenläden? Dann hat er eben ganz viel damit zu tun. Er war ein frühes Mitglied von Tonsteine Scherben und dann ja sowas wie deren Manager. Und wir reden da von Anfang der 70er. Und weil Tonsteine Scherben damals halt auch total DIY waren, die waren so DIY, dass damals halt noch nicht mal jemand wusste, wie kann man die Platten eigentlich überall irgendwo kaufen. Die hatten ihr eigenes Label, David Volksmund Produktion. Und mussten sich dann mit diversen anderen Bands, haben die sich zusammengeschlossen, um dann in die paar Plattenläden, da gab es halt noch so, kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ich kenne es ja auch noch aus Erzählungen, weißt du, so Oma-Opa-Radiogeschäfte, die dann halt auch noch ein paar Schallplatten hatten, die Singles. Und dann musstest du da reinschleichen, um die komische Musik zu hören. Und das war eigentlich so gesehen, Schlager war ja schon irgendwie viel zu rebellisch und ekelhaft. Und dann kommen da so verlumpte Anarchisten an. Ich dramatisiere jetzt und machen da so Macht kaputt, was euch kaputt macht, Platten. Ja, wer soll das denn nehmen? Ja, nee, sowas brauchen wir ja nicht. Also musste das halt irgendwie geschaut haben, was gibt's denn für Läden? Und entwickeln sich halt überhaupt erst so wirklich alternative DIY-Plattenläden in jener Zeit. Da ranzukommen und eine Organisation aufzubauen, die Platten dorthin wirklich verkauft, abrechnet, die Logistik macht. da war er halt ganz vorne mit dabei, mit irgendwie einer knappen Handvoll andere Leute. Und daraus entstand dann, die Älteren unter uns erinnern sich, der Musikvertrieb EFA, EFA geschrieben. Wenn man seine alten Platten durchschaut oder auch die vom Flohmarkt geholten, ist da auf der Rückseite immer unten links, unten rechts oder irgendwie so ein eckiges Logo, da steht EFA drauf. Das war eben der Vertrieb, der Großhandel. Also das, was heute zum Beispiel auch Cargo oder Indigo machen. Und die hat er mit gegründet, hat das lange gemacht. Anfang der 90er war da eine Neugründung, nämlich diese Firma Indigo in Berlin, über die zum Beispiel die Platten von Epitaph heute in die Läden kommen. Und da ist er bis heute, arbeitet er da. Also der ist nicht in Rente, sondern der arbeitet halt immer noch jeden Tag irgendwie einige Stunden.
Und nach Leidenschaft.
Ja, und das ist halt eine total spannende Lebensgeschichte, was er da so erzählt.
Mhm.
Über genau diese Pionierarbeit, über Tonsteinescherben, die ja nun einfach auch in Deutschland eben so eine total maßgebliche Band waren. Also vor denen gab es ja eigentlich nichts, was so Punk gewissermaßen vorweggenommen hat.
Mhm.
Interessant, in den USA waren es eben MC5 und Stooges und da gab es auch eine Verbindung zwischen MC5 und Tonsteinescherben, die in dem Interview auch erwähnt wird. Und er hat ja auch neulich seine Autobiografie veröffentlicht, die im letzten Ox ja schon besprochen war, wo aber natürlich manche Aspekte nicht so zum Tragen kamen, wie das, was ich jetzt hier abgefragt habe. Also es ist eine ganz gute Ergänzung zu dem Buch, finde ich.
Abgefragt, wow.
Ja.
Dann lass uns doch mal ein bisschen auf jüngere Geschichten gucken. Itchy haben wir zum Beispiel bei Bedarf.
Da muss ich immer denken an diese geniale Serie Itchy und Scratchy. Aber.
Na klar, ja. Sind Itchy eigentlich die früher, ich glaube, Itchy Pups oder so?
Sag's nicht. Sie haben es mit dem alten Namen haben sie es nie ins Ochs geschafft, einfach weil ich den Namen so fand, dass mir, wenn eine Band so heißt, will ich nicht, seit sie Itchy heißen, sie abgekürzt haben. Finde ich es okay.
Ich glaube, ich habe sogar mein Konzert mit denen veranstaltet. Lang ist's her, aber da hatten sie noch den langen Namen. Ja, und 100 Kilohertz haben eine lange Geschichte bekommen.
Ja, das ist ja, boah, das klingt total doof, aber so eine Band, die sich ja so immer stärker so, ja, nicht in den Vordergrund gedrängt hat, das klingt negativ, aber du kommst einfach um die Band nicht mehr rum. Und ich finde schon spannend, so in Sachen deutschsprachiger, punkbasierter Rock, ich drücke es mal so aus, ist das schon irgendwie eine starke Band. Also wenn man jetzt so eine Band, die so aufschließen könnte vielleicht zu Broilers, Feine Sahne und so weiter, da sind die auf jeden Fall vorne mit dabei. Also finde ich sehr interessant und das, was Salva da an Interview gemacht hat, gefällt mir auch sehr gut.
Wir haben auch Bläser dabei, ne?
Einen Bläser, mehrere? Mindestens einen. Irgendwas trötet. Aber nicht zu sehr. Ich muss immer dran denken an dieses, Entschuldigung, das ist so, hier, das Lied der Schlümpfe mit Vater Abraham. Und dann kommt so, und jetzt der Trompetenschlumpf.
Ja. Trommelschlumpf fängt an.
Ja.
Zack.
Mist, jetzt habe ich es wieder im Kopf.
Ja, sorry. Aber was ich schöner finde als Schlumpfenmusik, ist die von Rick Bambix. Ich war auch großer Fan von Bambix, der Band an sich aus den Niederlanden. Ich weiß gar nicht, gibt es die Band überhaupt an sich noch?
Nee, die ist einfach irgendwann so schwupp weg, hat sich atomisiert.
Hat man irgendwie auf einmal einfach nichts mehr von gehört, ne?
Ja. Ja, das
ich wüsste so dann nichts von einer offiziellen Auflösung
oder
so.
Das Leben und überhaupt. Und dann sind die Mitspielenden irgendwie abhanden gekommen. Und ja. Und dann traf ich beim Pasco-Konzert, nach dem Pasco-Konzert in Düsseldorf, stand plötzlich Vic neben mir. Und so, oh mein Gott, ewig nicht gesehen. Er wohnt ja nicht weit entfernt in Nimwegen, Nijmegen.
Nijmegen.
Dann war noch mit dabei einer der wenigen Ox-Abonnenten aus den Niederlanden, der Bert Hacheldonk, der jahrelang auch ihr Fahrer war. Und dass
es klingt so dekadent, aber Bandfahrer ja, einfach,
du
oder?
Brauchst du einfach jemanden, der dich halt dann rumfährt, damit du, wenn du irgendwie ein Jägermeisterchen irgendwie zu viel drin hast, irgendwie noch nach Hause kommst. Und das ist er, der hat jetzt gerade auch seine Platte raus bei Backraufer Vita. Two-Star Review heißt seine Band. Und Vic wiederum erzählt mir am Abend so, ja, hier und jetzt irgendwie kommt bei Rookie Jürgen meine Soloplatte raus. Ich so, ach nee, ja geil, schick rüber. Und dann war die auch schon 2 Tage später da. Und ja, dann komm, lass uns Interview machen, weil ist einfach eine super gute und spannend und war auf jeden Fall schon für mich immer, schon vor 25, 30 Jahren, als ich die in den 90ern wahrgenommen habe, immer die Band mit der, ja, wie soll ich sagen, so dermaßen empowernde Frau auf der Bühne, die einfach, das war so eine Band, also ich glaube, Bambix war nie die Band, wo sich irgendjemand getraut hätte, auch nur den ansatzweise dümmsten Spruch irgendwie so Richtung Bühne zu bringen. Die waren immer so, ja, nicht aggressiv, aber es war immer schon klar, ganz klar, wo die stehen und dass man sich da besser mal sollte so jemand im Publikum gewesen sein, was damals eigentlich auch nicht wirklich der Fall war, aber irgendeinen dummen Spruch oder sowas in Richtung Bühne wäre nicht irgendwie gut angekommen. Bambix waren schon immer richtig gut, tough und hatten schon immer sehr starke Texte und diese starken Texte ziehen sie jetzt auch in Vicks Soloplatt durch und von daher, ja.
Ja, sag niemals nie, ne, mit blöden Sprüchen. Aber ich fand auch, dass sie einfach so eine angenehme Anmutung hatte. Die ganze Band, so von der Musik her, von der Melodiosität und dann diese Stimme dabei, weiß nicht, die hat mich irgendwie immer so umarmt.
Ja, und sie ist einfach eine geniale Songwriterin. Das muss man immer so sagen. Es gibt, das habe ich ja auch gesagt, es gibt ja eine Menge von die, und wir wissen, von wem wir reden, und ich strapaziere das Klischee. Und sorry, Fabi, nicht auf deinen Bartwuchs bezogen, aber diese vollbärtigen Klampfenbrüder, die vorher in irgendeiner Emo-Band gespielt haben und jetzt irgendwie solo mit der Wandergitarre auf der Bühne sitzen und gefühlt da denkst du so, boah, wie viele von denen gibt's denn noch? Und alle klampfen sich einen ab und eigentlich ist es todlangweilig, wenn du mehr als 3 von denen dir mal live anhören musst, weil du merkst irgendwie, sie leiden ja so sehr und sie haben keine Songs. Also keine Songs, die du wiedererkennst, sondern jeder von diesen Klampf klingt irgendwie gleich. Und dann hast du jemand wie Vic, die sich da hinstellt und einfach geniale Songs raushaut und starke Texte dazu. So. Take this, ihr Chuck Reagan Wannabes.
Boah, und auch hier von wie heißt er, von Lagwagon? Der auch dieses
Cape.
Unplugged-Ding mit Tony Sly gemacht hat, sorry, aber ich fand's richtig boring. Ich muss das an dieser Stelle einfach mal so sagen.
Und das sagst du als Bartträger?
Ich sag das als Bartträger. Ich hasse dieses Unplugged-Lagerfeuer-Gedudel in den allermeisten Fällen.
Ja, Ausnahmen bestätigen die Regel.
Genau.
Und
die gibt es, ja.
Ja, das mussten wir jetzt einfach mal raushauen. Ja, mal ein bisschen wissen. nicht immer so friedvoll hier rumlabern.
Nee, ist nicht nur alles schön hier.
Nee.
Aber apropos bärtige Männer, wer sind die Zimmermänner? Sorry, aber auch was ist das denn für ein schrecklicher Bandname? Oder ja, gibt es da eine Geschichte hinter?
Nö, das müsste da stehen, aber die, ja doch, natürlich, hallo, wie heißt denn diese Ulknudel aus den USA, die zum Papst geschlichen ist damals, Bob Dylan.
So, den meinst du? Ach so.
Der Papstbesucher, den ich bis in alle Ewigkeit verachten werde dafür, wer dem Papst die Hand gibt, Entschuldigung, der hat alle Verachtung verdient für mich. Der heißt ja Bob Zimmermann im Hauptberuf. Und ich behaupte jetzt mal, ich weiß es gar nicht, aber ich behaupte mal, dass es eine Anspielung war auf den Herrn Zimmermann, sich die Zimmermänner zu nennen. Aber hey, ist
quasi die Dylans.
Keine Ahnung. Ja, gibt's auch die Band, glaube ich, oder gab's mal?
Bestimmt.
Ja. Ja, jetzt schreibt Leserbriefe, regt darüber auf, dass ich Bob Dylan gedisst habe, aber ich konnte mit ihm auch so ungefähr so anderthalb Songs oder zweieinhalb, aber langweilig. Dann lieber Patti Smith. Die ist immer fantastisch. Ich habe Natural Born Killers tatsächlich neulich mal wieder gesehen. Und da ist ja dann auch sie mit Rock'n'Roll N-Wort drin, was ja ein unglaublich genialer Song ist.
Hat die nicht auch auf irgendeiner Papstaudienz oder so mal gespielt?
Ja, ich glaube, da, oder war die?
Ich meine schon, oder ein Kirchentag oder irgendwie sowas.
Aber ja, die ist ja wirklich gut, die ist musikalisch zumindest gut. Egal. La 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 la.
Ja, vielleicht überspringen wir diesen Topic. Apropos, gibt's Punk und Religion wieder im Heft?
Nee, hat sich nichts ergeben, aber da kommt sich immer wieder was. Daniel ist da immer auf der Suche nach heißen Themen, um Leute zu triggern.
Was aber relativ.
Apropos triggern, siehst du?
Oh.
Wir haben nämlich unsere Kumpels oder meine Kumpels von Stomper 98 sind diesmal auch im Heft mal wieder mit einem langen Album. Sille und Sebi waren zu Besuch hier und wir haben ein schönes Interview gemacht. Finde ich total spannend, wie die Band sich einfach entwickelt und jetzt wiedergefunden hat. Die ist ja, das sind jetzt, glaube ich, mindestens 2 oder 3 Leute neu in der Band. Hat sich also eine Menge verändert. Musikalisch gar nicht mal so. Die ist irgendwie schon echt schön direkt in die Fresse, die Platte. Aber die Story halt auch von Sebi, der Horrorgeschichte, kann man nachlesen. Bei der Arbeit irgendwie ist ihm der Gabelstapler, also mit dem er gefahren ist, irgendwie auf den Fuß gefallen und echt krasse Nummer. Auf jeden Fall hat er die Platte halt so quasi aus Krankenhaus und Reha irgendwie so halb mitproduziert und ja, also totales Stehaufmännchen der Typ, der lässt sich nicht unterkriegen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Message des Ganzen. Und ja, gibt es wieder Leute, die meckern werden, aber ja, Leute meckern ja immer.
Jetzt musst du aber auch sagen, warum die Leute meckern werden.
Ja, hatten wir im Ox vor 15 bis 20 Jahren alles ausgebreitet. Schaut auf der Ox-Website nach, gebt Stomper 98 an und ihr findet die ganze unselige Geschichte, die sich damals ereignet hat. Aber das ist einfach nochmal lange her.
Also aus Vorwürfen, die, will man sagen, geläutert, kann man das sagen?
Nach, lest es nach. Es ist jetzt, ich habe jetzt keinen Bock, das aufzudröseln. Und wenn ich nicht irgendwie völlig okay wäre mit der Band, hätte ich es auch nicht im Heft.
Das ist doch mein Wort.
Ja. Was gibt's noch? Was haben wir denn noch? Ich gucke gerade mal durch. Wo gibt's noch was dazu erzählen? Was ist dir noch aufgefallen? Du hast das Heft ja auch noch gar nicht so lange. Aber du hast ein sehr schönes Filmchen gemacht von dem, wie du das aus dem Postfach geklaubt hast bei dir und dann in so Fast Motion. Wie heißt es denn? Fast Forward? Nein, Zeitraffer.
Zeitraffer ist das.
In dein Nest schleppst, um es dann auszupacken und reinzuschnüffeln.
Und immer mit Schuhe aus, ne? Schön mit Pantoffeln in die Wohnung nur.
Birkenstock habe ich gesehen. Hipstermarke ist es jetzt geworden.
Na, es war nur so eine Billigmarke. Aber wunderschöne Filmchen kommen auch auf Insta und Facebook noch von Babette. Da könnt ihr euch auch drauf freuen. Wo ich mich noch drauf freue, ist die Story rund um High Times, noch eine Band aus der Schweiz.
Ja.
Die hatten während der Lockdowns hatten die auch mal eine Show gestreamt auf unserem Insta-Kanal. Währenddessen habe ich die dann eben auch kennengelernt. Super nette Leute. Da bin ich gespannt, was die zu erzählen haben. Und natürlich halt auch aktuelle Geschichte, teure Tickets, wo sich ja eben auch gerade viele Leute drüber aufregen. Woran liegt's? Warum gehen Leute trotzdem hin? Und wie läuft's gerade, dass die einen Konzert und Festivals abgesagt werden müssen, weil der Vorverkauf einfach nicht läuft und andere Touren, Konzerte, Festivals sind einfach lang im Vorhinein ausverkauft.
Ja, wobei hier geht es eher nochmal um die Strukturen, also dieses ganze Geschäft mit den Tickets und diesen Secondary Ticketing und ach, da gibt es ja jede Menge so komischer Fachausdrücke. Lest mal, wir haben das auch so versuchen das irgendwie zu erklären, was da letztlich dahinter steckt. Also es ist einfach ein riesiges Business, also dieses Live-Geschäft, das funktioniert natürlich einfach für die Leute, also für große Konzerne, speziell in den USA und aus den USA lohnt sich das einfach richtig gut.
Mhm.
Und das ist nicht unbedingt immer zum Nutzen der Menschen, die auf Konzerte gehen wollen und einfach nur Tickets haben wollen und die irgendwie halbwegs bezahlbar noch sein sollen. Sowieso meine Vorhersage, sage, dass sich das irgendwie so auseinanderentwickeln wird. Also einerseits so totale DIY-Sachen, die einfach weiterhin bezahlbar und okay und im Rahmen irgendwie so 100, 150 Leute funktionieren werden. Und der Rest wird dann halt immer größer und aufwendiger und teurer. Und du bist halt entweder ein kleiner Veranstalter mit deiner, du machst eine Konzertgruppe und du hast Leute, die da einfach sagen, hey, ich mache das so ehrenamtlich hier und damit kann auch der Eintrittspreis irgendwo niedrig bleiben. Und du hast das ganze professionelle Setup, wo einfach alles auch zwangsläufig durch Inflation und all sowas immer teurer wird. Das ist so ein laufende Dinge, aber das ist nochmal ein ganz spezieller Podcast-Thema. Da werde ich mich mit dem, einmal mehr mit dem Alex Schwers in den nächsten Wochen drüber unterhalten, wo wir uns nochmal ein Update auch geben lassen, so hier Rupert Rodeo, wie war das dieses Jahr zu organisieren? Wie geht's weiter? Wie erlebt er das mit Slime, wo er Schlagzeug spielt, mit dem ganzen Booking-Kram und so weiter. Also da haben wir, da werden wir einfach noch ein bisschen in diese ganzen Hintergründe reingehen, die uns natürlich, kann man sagen, ja, ich will nur auf ein Konzert, ist mir scheißegal, aber es betrifft uns ja alle. Und deshalb sind immer die wirtschaftlichen und sonstigen Hintergründe ja nicht unwesentlich, weil wenn eben, wie jetzt ja dieses Jahr auch schon geschehen, Festivals abgesagt werden, fehlt da jedes Mal einfach irgendein Treffpunkt, der über die Jahre liebgewonnen wurde und sowas gilt es natürlich zu bewahren und es ist halt spannend zu sehen, wie man sowas bewahren kann, wie das weiterhin möglich ist, sowas zu machen.
Ja, Gegenpol zu den kommerziellen Konzertgeschichten war ja, hattest du ja in der letzten Folge noch, ne? Mit dem Timo hieß er, glaube ich, ne? Oder heißt er immer noch? Vom AJZ Bahndamm Wermelskirchen, wo ja eben wirklich alles auf Engagementbasis läuft. Aber ich habe auch die gleichen Eindruck wie du, dass es drauf hinausläuft, entweder AZ oder Taylor Swift Stadionkonzert.
Nichts, sag nichts Falsches über Taylor Swift. Hallo Julia, nein, wir sagen nichts Falsches über Taylor Swift.
Nein.
Nein.
Sie hat ja jetzt an den großen Gewinnen auch sämtliche Mitarbeitende an der Tour beteiligte, wie sagt man, eine Prämie ausgeschüttet.
Na dann.
Sollte man dann auch machen. Finde ich gut. Ja.
Was haben wir noch? Boah, ey, es ist auch wieder diesmal so 164 Seiten kriege ich alle voll und plötzlich wieder so, ja Mist, viel zu viel. Die Konzertberichte hinten, super viele Konzerte. Ich hätte gerne mehr Fotos reingenommen, aber dann hätte ich wieder Texte rausschmeißen müssen. Ach, es ist immer wieder, also dieses Heft, es füllt sich so von alleine so krass schnell. Was wir natürlich jetzt, das ist aber auch zu heftig, ich gebe tatsächlich, wenn er sich fragt, warum wir da jetzt nicht im Heft nicht weiter drauf, groß drauf eingehen, in der, bei den News ist ein kurzes Statement und im Editorial gehe ich kurz auf das Thema Anti-Flag ein. Immer eine Ox-Band gewesen und ja, es war eine Ox-Band. Die Band gibt es nicht mehr. Ihr habt sicher mitverfolgt die Statements, die Vorwürfe gegenüber Justin Zane. Totaler Horror, was da letztlich, wie sich das irgendwie so final entwickelt. Ich glaube, wir sehen es im Augenblick noch nicht ab. Das ist quasi, was den, Entschuldigung, den Wattenmeerinselbewohnern ihr brennender Autofrachter ist, ist der Punk-Szene gerade Anti-Flag, die hier rumdümpeln und ja, man nicht weiß, wie sich das jetzt so, was sich dabei herausstellt. Heftige Nummer. Wer jetzt sagt, so, was waren da, lest im Heft und schaut, googelt's online, ihr findet das. Uns fehlt, glaube ich, jetzt einfach auch die, es wäre jetzt einfach vermessen, da uns ein wirkliches Urteil darüber bilden zu können, zu sagen, das war und das ist geschehen, wir wissen es nicht.
Nee, umso wichtiger, dass das aufgearbeitet wird und ja, so eine Floskel, aber schauen wir, was kommt von der Band oder dem Umfeld.
Ja, und das ist ein Freund von mir, der Sean, der ganz früher Bassist bei Enter Flick war, in den 90ern, kommt aus Pittsburgh. Hat die Band halt über die Jahre immer auch begleitet, verfolgt. Mit dem habe ich da lange telefoniert. Der war einfach auch vollkommen so am Boden zerstört irgendwie so. Das waren halt seine Kumpels. Er kannte die, seit die halt echt angefangen haben in Pittsburgh, irgendwie 93 oder so. Mhm. Und der konnte es halt auch nicht fassen. Hey Leute, echt, was ist hier los?
Mhm.
Ja.
Gut, aber wenn das denn so ist, dann würde ich die Band auch nicht mehr im Heft haben wollen.
Nö, also
beziehungsweise abwarten. Auf der Bühne oder im Plattenregal.
Ja, warten wir es ab. Mein T-Shirt habe ich auf jeden Fall auch erstmal ganz nach hinten in die Kommode gepackt, dass man nicht morgens so im Halbschlaf irgendwie ein T-Shirt anzieht, mit dem man dann, ja, muss man so sagen, auf dem Weg zur Post nicht gesehen werden will. So
ja,
krass ist
ja.
es halt, ja.
Ja.
Ja, was hast du noch auf dem Herzen, Fabi? Was muss ich dir erzählen? Was willst du wissen?
Ich finde es einfach immer noch verrückt, dass sich eine Band Spanish Love Songs benennt. Einfach unfassbar beschissen zu googeln. ja, ansonsten freue ich mich noch auf Therapy. Irgendwie eine Band, die mich auch irgendwie, warum auch immer, aber immer hintenrum so ein bisschen begleitet hat. Damals irgendwie hatte ich im Radio nachts mal so ein Rockpalast-Konzert von denen gehört. Und seitdem waren so 2, 3 Songs, die ich cool fand. Und die Geschichte habe ich an dieser Stelle, glaube ich, schon mal erzählt. Da habe ich im Plattenladen gearbeitet und habe mir sämtliche CDs von denen durchgehört. Und irgendwann, der Song, den habe ich immer gesucht. Das ist die Band, die ich damals gehört habe. Weil du hast es halt nachts irgendwie im Halbschlaf gehört. Aber dieser Song, Going Nowhere hieß er, glaube ich, war irgendwie, hat sich in meinen Kopf eingebrannt. Und da war auch noch ein zweiter. Egal. Und dann habe ich den gehört und da war ein Kunde mit im Laden und sagt, jo, coole CD, kaufe ich. Ja. Ich sage, Moment, 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 jetzt muss ich aber erst aufschreiben, welche Band das ist, welcher Song das ist. Dann kannst du die CD haben.
Nee, die brauche ich selber, die kriegst du jetzt nicht.
Ja, das war halt so ein Second-Hand-Laden, ne, wo es nur Einzelstücke gab.
Ja. Ja. Ne, den Rest müsst ihr einfach selber lesen. Das ist so viel. Ich fange jetzt hier gerade schon mal an, durchs Inhaltsverzeichnis zu gehen und dann so. Ah, Moment, ach, das könnte ich auch nochmal lesen. Ach,
ja,
sehr cool.
Aber wir können
haben
ja nicht wieder das ganze Heft durchgehen.
Einen neuen Zuträger, einen neuen Beiträger mit Autor. Andy Langfeld, den kennt ihr als denjenigen, der bei Baboon Show und Pasco ständig auf der Bühne ist und fotografiert. Und der darf das und der dokumentiert diese Bands hervorragend. Und den hatte ich einfach gebeten, uns doch mal für uns künftig sein Archiv zu öffnen und uns mit Fotos zu versorgen.
Ach,
Und
cool.
die einfach zu kommentieren. Und deshalb findet ihr auf Seite 7, ihn findet ihr bei Instagram unter Visual Attack. Und ja, schaut mal. Er rückt jedes Mal ein neues, schickes Foto raus. Und diesmal haben wir eins von Baboon Show, das sehr cool ist.
Übrigens auch Bassist bei Sniffing Glue.
Genau,
Also
die ja
der
mal auf dem
Andi.
Ox Festival gespielt haben, als das der Cobra in Solingen war, mit Wire und Pasco. Ach, lange her.
Da kannten wir uns noch
Ich
nicht.
sehe immer nur im Kauklapp-Wohnzimmer, da hängen alle Plakate und Poster und Flyer an der Wand. Und wenn man da so sitzt beim Konzert oder sonst wie, hast du ein Bierchen in der Hand und guckst dir die Wand und denkst so, ach, guck mal, ach, das Ox-Konzert, ach, das. Ah, spannend. Das ist aber so eine gute Erinnerungshilfe.
Ist das nächste schon in Planung, das nächste Ox-Fest?
Ja, irgendwann nächstes Jahr. Gucken wir mal. Wir sind gerade in Diskussion. Ich bin mit Nico in der konzeptionellen Entwicklung. Lass es mich so ausdrücken.
Mhm.
Ja.
Klingt nach, wir verraten noch gar nichts.
Nee. Schauen wir mal. Nächstes Jahr
Was
ist ja
wird?
auch dann, nächstes Jahr war das Ox ja auch 35.
Ach, du bist schon hier.
Ja. Ach, gucken wir mal.
35? Irgendwas. Oh, dann habe ich mein 10-Jähriges, glaube ich. Beim 25-Jährigen war ich da, aber ich müsste meinen. Mhm. War eins meiner ersten.
Du warst, er war jung und brauchte das Geld.
Und jetzt?
Genau. Ja.
War eine schöne Zeit bisher.
Ja, danke. Und es bleibt ja auch noch schön.
Will ich hoffen.
Ja, siehst du. Ja, gut. Ja, Fabi, lass uns jetzt mal Feierabend machen. Ich muss morgen früh um 3:30 los. Wir fliegen nach Blackpool. Apropos
ich hab
Blackpool
gehört.
Rebellion Festival. Wenn du den Podcast hörst, Danach könnt ihr dann noch die Berichterstattung vom Rebellion hören. Da machen wir nämlich
genau,
auch
da gibt's
ein
gleich,
neues Podcast-Experiment.
Du machst da so einen Podcast-Vulkan quasi, ne? Wenn das denn alles so klappt. Ich bin sehr gespannt.
Ich zünde die Podcast-Arschrakete.
Zünd den Knaller.
Okay. Fabi, ich danke dir vielmals für deine Sidekick-Tätigkeit.
Sehr gerne.
Und schönen Urlaub.
Dankeschön. Euch alles Gute.
Ciao.
Ciao.